Im Monat Mai haben wir eine Predigtreihe zum Thema Gebet und wir werden auch in 2 Wochen die Gemeindefreizeit unter diesem Thema veranstalten. Die letzten Gottesdienste haben uns schon darauf hingeführt, wie kann man beten, was ist Gebet überhaupt? Und ich möchte heute der Frage nachgehen, was das mit der ersten christlichen Gemeinde zu tun hat und mit uns heute. Wir kommen ja von Himmelfahrt her und heute ist Pfingsten. Für manchen sind das 2 lange Wochenenden, die man so mal ausspannen und genießen kann. Ich glaube aber, dass diese 2 langen Wochenenden, die uns das Kirchenjahr beschert, mehr sind. Es sind Ereignisse von historischer Dimension, die bis heute wirksam sind. Rund um Himmelfahrt und Pfingsten begegnen wir Menschen, die beten. Zunächst der Kreis der Jünger Jesu, inzwischen angewachsen auf 120 Leute, dann die erste christliche Gemeinde in der Kirchengeschichte mit ca. 3000 Menschen. Da endete die Lesung eben. Es sind Menschen, die im Gebet und mit dem Gebet ihren Glauben leben. Und das Gebet ist damit eine Konstante, wenn es um gelebten Glauben geht. Schauen wir einmal in die Geschichte, die hier beschrieben wird, hinein. Wir kommen von Christi Himmelfahrt her, sagte ich. Was gibt es zu Christi Himmelfahrt eigentlich zu feiern? Jesus, gekreuzigt, auferstanden und schon wieder weg. Und die Jünger starren wie gebannt in den Himmel, als ihr Herr Jesus Christus verschwindet. Und dann wird ihnen gesagt, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus wurde aus eurer Mitte in den Himmel aufgenommen, ja. Und er wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie er vor euren Augen zum Himmel weggegangen ist. Mit anderen Worten, er ist nicht weg, er ist nur woanders. Und er kommt wieder. Nach dieser Begebenheit ist die Geschichte Jesu mit seinen Jüngern und Jüngerinnen eben noch nicht zu Ende. Und sie bleiben zusammen. Die Apostel, die Frauen, die eigens erwähnt werden, die Brüder Jesu, da hat sich eine größere Gruppe inzwischen formiert. Und was sie verbindet, in dem, wie sie zusammenbleiben, sind nicht so die Gedanken an das Vergangene, also nicht ein Gedenktreffen jede Woche an das Vergangene, der Jesus ist jetzt weg, sondern was sie verbindet, und das kann man im biblischen Bericht nachlesen, ist das gemeinsame Gebet. Das ist der einzige Faktor und die Konstante, die sie verbindet nach der Himmelfahrt. Gebet verbindet bis heute, wenn dir dein Jesus verschwindet. Gebet hält die Verbindung aufrecht mit Gott und miteinander. Gebet stärkt den Glauben, der auch durchaus den Zweifel kennt. Und Gebet stärkt den Glauben, der auch einen Verlust überwindet. Bis heute ist das so. Für die Jüngerinnen und Jünger Jesu sind Gebet und ein Raum im oberen Stockwerk eines Hauses da, wo sie das miteinander leben, was sie nach der Himmelfahrt Jesu gemeinsam haben, nicht mehr und nicht weniger. Meine Frage, wie gehen wir heute mit dem oberen Stockwerk eines Hauses, zum Beispiel dieses Hauses, um? Denn Gebet ist ja bis heute das, was uns verbindet mit Gott, miteinander, was unseren Glauben stärkt, auch Zweifel zulässt und Verlust überwindet. Und wenn wir eben gesungen haben, waren da viele Gebete bei, zum Beispiel. Wir haben heute schon manches Gebet gesprochen. Gebet ist eine Konstante, wenn es um gelebten Glauben geht. Und was passiert dann zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten? Wie gestaltet diese kleine Gruppe da ihr Leben? Interessant ist, dass sie erstmal etwas regeln müssen, weil Menschen so sind, die brauchen ihre Ordnungen. Wenn Menschen in einer christlichen Gemeinschaft miteinander leben, stellen sich immer Fragen nach der Leitung. Und in der Leitungsstruktur des Jüngerkreises fehlte einer der 12, Judas Iskariot. Der hat den Karfreitag und Ostern nicht überlebt. Er gehörte zu ihnen, zu diesen Jüngern. Er hatte sogar denselben Auftrag bekommen, heißt es, wie die anderen Jünger. Doch er ist nicht mehr da. Also brauchen die Jünger einen Nachfolger. Und dort gibt es 2 mit gleicher Qualifikation, die genau das Gleiche mit Jesus erlebt haben und mit Jesus unterwegs waren. Beide Top-Kandidaten, Favoriten für die Nachfolge für Judas. Josef Barsabas heißt der eine und Matthias der andere. Wie wird dieser Nachfolger nun gewählt? Auch dort spielt das Gebet eine entscheidende Rolle. 120 Menschen, etwa so viele Mitglieder, wie es in der Moga hier gibt, beten. Sie beten für einen Nachfolger des Apostels. Und sie sagen, Herr, du kennst die Herzen aller Menschen, zeig uns, welchen von diesen du ausgewählt hast. Und dieses Gebet leitet dann den Wahlgang ein. Matthias wird gewählt und er ergänzt den Kreis der 11 Apostel als der 12. Das heißt, wenn es um Leitungsfragen einer christlichen Gemeinschaft geht, entscheidet mehr als ein demokratisches Prinzip oder ein Losverfahren. Von einem Wahlkampf oder Lobbyarbeit ist da nicht die Rede. Die Zeit, die man miteinander hat, wird nicht für Wahlkampfreden oder ein Duell zwischen beiden Kandidaten verwendet. 120 Menschen beten miteinander. Darum, dass Gott ihnen zeigt, den er für eine leitende Funktion auserwählt hat. In einer Woche findet die Wahl des österreichischen Bundespräsidenten statt. Wir leben in einer emotional angespannten Lage in diesem Land, weil es eben auch Lagerbildungen gibt. Und mancher schaut gespannt in diese Woche hinein. Wie wird das Duell, was auch öffentlich in den Medien ausgetragen wird, ausgehen? Welche Folgen wird das für die Menschen haben in Österreich und in Europa? Welche Folgen wird diese Wahl und das Ergebnis auch für die Menschen hier in der Gemeinde haben und in dieser Stadt? Mir fällt auf, Gebet spielt im politischen Duell keine Rolle. In 3 Wochen haben wir hier als Gemeinde auch eine Wahl, die Vorwahl für die Berufungswahl in die Gemeindeleitung. Wenn es um Leitungsfragen dieser Gemeinde geht, entscheidet mehr als ein demokratisches Prinzip. Circa 120 Mitglieder dieser Gemeinde werden vorschlagen, wen sie für geeignet oder für berufen halten, in der Leitung seine Gaben einzubringen. Wird es einen Wahlkampf geben hier unter uns? Nein. Wird es Lobbyarbeit geben? Hoffentlich nicht. Das brauchen wir nicht. Wie wäre es, wenn wir auch hier dem Vorbild der Jünger folgen? Wie wäre es, wenn Gemeinde darum betet, dass Gott ihnen die Kandidatin oder den Kandidaten zeigt, und es geht ja um mehrere, die Gott für die leitende Funktion auserwählt hat, für die nächste Zeit dieser Gemeinde? Finde ich wichtig. Und dieses Gebet beginnt ja schon jetzt und begleitet uns auch als Gemeinde bei den Berufungswahlen zur Gemeindeleitung. Hier ist das Gebet auch die Konstante, wenn es um gelebten Glauben geht. Kommen wir endlich zum Pfingstfest. Der Heilige Geist kommt. Pfingsten war damals eigentlich so das jüdische Erntedankfest und ist es bis heute auch noch in der jüdischen Religion. Pilger aus aller Welt kamen damals nach Jerusalem 50 Tage nach dem Passafest, 50 Tage auch für die Christen nach den Osterereignissen. Und wieder waren sie zusammen, die Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu, an einem ihm vertrauten Ort. Dort beten sie miteinander, teilen ihren Glauben und ihr Leben. Und jetzt löst Jesus sein Versprechen ein. Er lässt nämlich seine Jüngerinnen und Jünger nicht alleine. Gott sendet seinen Heiligen Geist vom Himmel her, auf den sie bei der Himmelfahrt noch gestarrt haben. Gott beschenkt sie nun mit seinem Heiligen Geist. Gottes Geist, so heißt es, erfüllt den Raum, aber erfüllt auch die Menschen, diesen Raum in den Männern und in den Frauen. Und Gottes Geist setzt sie in Bewegung. Sie bleiben nicht unter sich, behalten das irgendwie, konservieren das für sich, sondern die gute Nachricht von der Liebe Gottes in Jesus Christus muss nach draußen. Dieser Heilige Geist lässt sie von den großen Taten Gottes reden, heißt es. Und zwar in einer Sprache, die jeder versteht. Damit jeder die Rede vom christlichen Glauben hören kann und annehmen kann, damit der christliche Glaube nicht eine exklusive Lehre bleibt, die andere ausschließt. Jeder soll vom gekreuzigten Jesus und vom auferstandenen Christus erfahren. Und das sind die Folgen seit Pfingsten bis heute. Diese Worte, haben wir gehört, treffen ins Herz. Die Verkündigung des Evangeliums berührt die Menschen. Denn bis heute wird ja niemand durch eine Tradition oder ein Ritual zum Christen. Das meinen wir vielleicht, aber ich glaube, es stimmt nicht. Bis heute ist es Gottes Geist, der einen Menschen ganz persönlich berührt, mitten ins Herz trifft. Gottes Liebe ist wahrhaft herzergreifend. Und dann die Folge, seit Pfingsten bis heute. Menschen ändern ihr Leben. Menschen lassen sich taufen auf das persönliche Bekenntnis ihres Glaubens. Sie erfahren Vergebung der Schuld und werden mit dem Heiligen Geist beschenkt. Nicht als eine Abfolge von Ereignissen, sondern das fällt ineinander zu Pfingsten. Die Berührung durch den Heiligen Geist. Eine Einladung zum Glauben mit echten Konsequenzen. Damals in Jerusalem war das eine Initialzündung. der Beginn der ersten christlichen Gemeinde, so der Geburtstag der Kirche, könnte man sagen. Übrigens kannte die Kirche damals noch keine Konfessionen. Das ist ja erst viel später entstanden. Und heute? Auch heute ist es möglich, heute geschieht es, dass Menschen von diesem Geist Gottes berührt werden, der ihr Leben verändert und wo Menschen ihr Leben verändern. Wo Menschen sich taufen lassen auf das persönliche Bekenntnis ihres Glaubens. Hier am 26. Juni ein Taufgottesdienst. Menschen erfahren Vergebung ihrer Schuld am Anfang ihres Glaubens, indem sie sich auf Gott einlassen und gleichzeitig immer wieder neu. Ich bleibe auch auf diese Vergebung angewiesen, auch wenn ich schon lange Christ bin. Menschen werden mit dem Heiligen Geist beschenkt, der im Glauben Orientierung gibt, Glauben weckt und fördert, auf Christus hinweist und auch die Gemeinschaft prägt. Und dann wird über die Gemeinschaft dieser Menschen Folgendes berichtet im Zusammenhang mit den Pfingstereignissen. Dort heißt es, Apostelgeschichte 2, Abvers 42, ich lese in Auszügen, die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, pflegten ihre Gemeinschaft, brachen das Brot und beteten. Die Menschen in Jerusalem wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle Glauben denn hielten zusammen, und dann wird eine Form des christlichen Kommunismus beschrieben. Und am Ende heißt es, sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Der Herr ließ täglich weitere Menschen zur Gemeinde hinzukommen, die gerettet werden sollen. Die Gemeinschaft der Jüngerinnen und Jünger Jesu ist bis heute von 4 Merkmalen gekennzeichnet. Und Gebet ist ein Merkmal davon. 4 Dinge werden genannt. Die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Gebet. Die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, die Feier des Abendmahls und das Beten. Die gehören zusammen, so wie die 4 Beine eines Tisches. Nimmst du von einem Tisch ein Bein weg, kippt die ganze Angelegenheit und das Ganze ist nicht mehr tragfähig. Wenn wir die Lehre der Apostel, sprich die Bibel, und wir haben hier keine Sonderübersetzung als Baptisten, das ist eine Lutherbibel, die hier liegt, zum Beispiel. Oder wir haben die Basisbibel der österreichischen Bibelgesellschaft hier auch in Verwendung. Ohne die Lehre der Apostel wüssten wir bis heute nicht, wie wir beten sollten. Die Bibel ist voll mit Gebeten. Wenn wir allein die Psalmen lesen, das Gebetbuch der Gemeinde im Judentum und im Christentum, voller Gebete für alle Lebenslagen. Da gibt es Gebete, die Gott loben und Gebete, die sehr wütend formuliert sind. Ohne die Lehre der Apostel, ohne die Bibel wüssten wir nicht, dass Jesus selbst seine Jünger lehrt, wie sie beten sollen. Vater unser im Himmel. Das würden wir nicht kennen. Und ohne die Bibel hätten wir auch keine Richtschnur für Leben und Lehre. Das ist für uns wesentlich. Baptisten sind ja eine Bibelbewegung von Anfang an. Die Folge wäre, wenn wir die Lehre nicht hätten, die Bibel, wären wir letztlich Ignoranten, auch wenn es ums Beten geht. Und wie steht es um ein weiteres Stuhlbein oder Tischbein, die Gemeinschaft? Ohne die Gemeinschaft würden wir vielleicht eine Zeit lang für uns selber beten, aber wir würden nicht aneinander Anteil haben und nicht aneinander Anteil geben, was uns bewegt, uns freut und auch bedrängt. Ohne die Gemeinschaft wäre unser Gebet ziemlich einsam und nur auf uns fixiert. Wir würden nicht den weiten, weltweiten Horizont haben und Jesus als den Retter der Welt sehen und auch für die verfolgten Christen beten. Ohne Gemeinschaft wäre unser Gebet ziemlich einsam. Es gäbe niemanden, der uns sagt, ich bete für dich. Oder wir könnten auch niemanden bitten, bitte bete du für mich. Und wie ist es mit einem weiteren Tischbein? Wie ist das mit der Feier des Abendmahls? Würden wir vergessen, ohne die Feier des Abendmahls würden wir vergessen, dass Jesus selbst das Gebet spricht für Brot und Kelch. Übrigens damals ein Dankgebet. Gott, ich danke dir, du Schöpfer der Erde, der du das Brot aus der Erde hervorbringst. Das war zunächst ein Dankgebet in der Tradition damals. Jesus dankt und er lehrt uns das Danken auch für Brot und Kelch. Ohne die Feier des Abendmahls würden wir Gott nicht dafür danken können, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Ohne die Feier des Abendmahls würden wir nicht darum bitten können, den Zuspruch des Heils zu erfahren und der Erlösung, das zu sehen und zu schmecken, wie freundlich Gott ist. Und ohne das Gebet? Ich denke, ohne das Gebet wäre die Lehre der Apostel ein philosophisches Gedankenspiel. So ein Elfenbeinturm theologischer Gelehrsamkeit, wo man sich trefflich streiten und unterhalten kann. Ohne das Gebet, wie wäre es mit der Gemeinschaft? Gemeinde wäre dann so eine Interessengemeinschaft Gleichgesinnter, wo man bestimmte Traditionen pflegt, die man irgendwann mal übernommen hat, die sich durch die Jahrhunderte durchziehen. Und wie wäre das Abendmahl ohne Gebet? Ich glaube, es wäre ein leeres Ritual. Es wäre unverständlich in seiner Geschichte und in seiner Wirkung. Unter diesem Aspekt des Gebets, wenn ich da auf Pfingsten schaue, merke ich, die erste christliche Gemeinde, die Pfingsten ihren Geburtstag feiert, ist eine betende Gemeinde. Das Gebet ist unverzichtbar für alle Bereiche des Gemeindelebens. Es steht im Zusammenhang mit Zeichen und Wundern. Auch wenn Jesus ein Wunder tut, spielt das Gebet eine wesentliche Rolle. Das Gebet hat einen gemeinsamen Ort und schafft Gemeinschaft mit Gott und Menschen. Das Gebet ist ein Lob Gottes, das nach außen dringt. Also eine Konstante auch, wenn es um gelebten Glauben geht. Noch einige Fragen zum Schluss. Was bedeutet nun das Gebet für dich und für mich? Ist das Gebet Konstante gelebten Glaubens? Und was macht das Gebet mit uns im Alltag und im Leben der Gemeinde? Durch das Gebet, stelle ich fest, wird etwas von Gottes Vision für die MOGA erfahrbar. Und so ist es in der Vision formuliert, die wir vor wenigen Wochen angenommen haben. Dort wird von verändernder Anbetung gesprochen. Dort ist vielfältiges Gebet ein Thema. Dort geht es um Lebenshilfe in Form von Gebet und um den Raum zum Beten. Also das Gebet nicht unterschätzen. Diese Vision wird nämlich durch das Gebet lebendig. Und ganz zum Schluss, auf dem Weg in den Alltag, noch eine Bemerkung. Beten heißt, das habe ich von Dorothee Sölle, einer Theologin, gelernt, beten heißt, Gott antwortgebend leben, weil Gott schon längst zu uns gesprochen hat durch seinen Heiligen Geist. Und sie sagt, Beten ist nicht eine gelegentliche Beschäftigung, also nicht für bestimmte Zeiten angedacht, sondern Beten ist, was das Ganze im Wachen und Schlafen, im Arbeiten und Spielen bestimmt. Gebet, also eine Konstante, wenn es um gelebten Glauben geht. Amen.